HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Was ist bloß mit Horst Seehofer los?
Die Seenotrettung, die akute Seenotrettung ist eine Maßnahme der Humanität.
Vor gut einem Jahr war der CSU-Innenminister noch der härteste Hardliner in der Großen Koalition, nannte die Migration die Mutter aller Probleme.
Wir haben die Belastbarkeitsgrenze erreicht.
Die Migrationsfrage ist die Ursache, wenn Ihnen was anderes besser gefällt als Formulierung. Das kann man ja nicht ernsthaft bestreiten.
Und jetzt das. Seehofer kündigt an, Deutschland wolle ein Viertel aller im Mittelmeer geretteten Bootsflüchtlinge aufnehmen.
Wir haben jetzt die große neue Chance, in Europa die großen Anliegen der Migration, in diesem Fall der Seenotrettung, mit einem Konzept auszustatten.
Dass wir damit eine Grundlage legen für eine gemeinsame europäische Asylpolitik, die wir dringend brauchen.
Ich weise die Kritik an diesem Verfahren aufs Schärfste zurück. Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss.
Horst Seehofer reist nach Ankara. Der deutsche Innenminister verhandelt dort mit dem Außenminister. Dann fliegt er nach Athen und spricht dort mit den Migrationsexperten der neuen konservativen Regierung. Und dann verkündet Horst Seehofer einen neuen Plan für die Aufnahme von Bootsflüchtlingen, den er heute mit den Innenministern der Europäischen Union diskutieren wollte. Er will den Flüchtlingsdeal der EU mit der Türkei retten. Er will die Aufnahmeländer Griechenland und Italien entlasten. Er will das peinliche Gezerre um auf Hilfsschiffen umherirrende Gerettete beenden. Er will ganz offensichtlich nicht mehr wegschauen. Was ist in diesen Mann gefahren, dass er sich plötzlich von den Hilfsorganisationen bescheinigen lässt, er sei auf dem richtigen Weg, während Unionspolitiker offenbar auf Distanz gehen? War das ein politischer Alleingang oder ist das neue Regierungspolitik? Gibt es jetzt wirklich einen anderen Umgang der EU mit den Flüchtlingen oder treibt da nur die Panik vor der nächsten Flüchtlingskrise? An der nämlich arbeitet derzeit der türkische Präsident Erdogan, der seine Truppen demnächst wohl ins syrische Kurdistan marschieren lässt. Der neue Horst von Innenministern und Außengrenzen, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Der deutsche Innenminister ist also derzeit sehr umtriebig im Ausland unterwegs. Er kümmert sich nicht nur um Ankerzentren und Abschiebeflüge, wie wir das von ihm kennen, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht. Er kümmert sich stattdessen um die Aufnahme von auf See Geretteten und um die Vermeidung neuerlichen Flüchtlingsandrangs.
Die Flüchtlingspolitik steht für Innenminister Horst Seehofer derzeit ganz oben auf der Tagesordnung. Gerade erst seine Reise in die Türkei und nach Griechenland, wo die Lage in überfüllten Flüchtlingslagern auf den Inseln immer schwieriger wird. Dann Gespräche mit den Innenministerkollegen der Europäischen Union. Von den anderen EU-Staaten erwartet Seehofer mehr Unterstützung, und zwar gleich auf mehreren Ebenen. Wenn es darum geht, Ländern wie Griechenland bei der Kontrolle der Außengrenzen zu helfen, Unterstützung auch dabei, die Zusammenarbeit mit der Türkei zu verstärken und schließlich mehr Solidarität insgesamt, etwa bei der Verteilung von Flüchtlingen. Vor allem der letzte Punkt sorgt für Diskussionen, auch in Seehofers eigenen Reihen, in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Dabei geht es um Seehofers Zusage, dass Deutschland bis auf Weiteres ein Viertel der im zentralen Mittelmeer geretteten Menschen aufnehmen will. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Thorsten Frey äußerte sich im ZDF skeptisch zu diesem Verteilmechanismus.
Für uns ist aber ganz entscheidend, dass dadurch keine neuen Pull-Faktoren und Anreize für Migration gesetzt werden. Und deshalb haben wir als Unionsfraktion auch klar zum Ausdruck gebracht, dass wir aus diesem Mechanismus wieder aussteigen, wenn die Ankunftszahlen in Europa steigen.
Auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus war auf Distanz zu Seehofers Plänen geblieben. Deswegen Marco Buschmann von der FDP bemerkte:
Wir brauchen in Europa breite Mehrheiten für die Beschlüsse. Wenn Herr Seehofer aber nicht mal seinen eigenen Fraktionsvorsitzenden überzeugt, dann bin ich skeptisch, ob ihm dies auch mit den Chefs anderer Staaten gelingen wird.
Um diese Überzeugungsarbeit soll es beim Innenministerrat in Luxemburg gehen. Horst Seehofer will weitere Länder dazu bewegen, beim Verteilmechanismus von Flüchtlingen mitzumachen. Bislang sind Deutschland, Frankreich, Italien und Malta dabei. Aus der EU-Kommission wird dem deutschen Innenminister der Rücken gestärkt. Der zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos zeigte sich zuversichtlich. Der EU-Kommissar sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, immer mehr Mitgliedstaaten hätten erkannt, dass berechenbare, befristete Regelungen für die Aufnahme von Bootsflüchtlingen nötig seien. Vorrangig bleibe aber das Ziel, die Zahl der irregulären Ankünfte zu senken und Schmuggler zu bekämpfen.
Über den umtriebigen deutschen Innenminister, seine Forderungen und seine murrenden Parteifreunde aus Berlin war das Markus Sambale. In Brüssel, in unserem Studio dort, Alexander Göbel, guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Heute also trafen sich die Innenminister der Europäischen Union in Luxemburg. Das Thema Flüchtlinge stand dabei eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung, sollte aber Thema beim Mittagessen sein. Arbeitsessen sind nicht unbedingt die schlechteste Atmosphäre, um Abkommen auszuhandeln. Hatte Horst Seehofer heute in Luxemburg einen erfolgreichen Tag? Scheint nicht so, ne?
Nein, scheint nicht so. Also ich fürchte, um da im Bild beim Mittagessen zu bleiben, ist ihm da auch der Appetit vergangen, weil er einfach keine weiteren Verbündeten gefunden hat. Es ist nach wie vor so, dass Deutschland, Frankreich, Italien, Malta, wie wir gehört haben, da mit dieser Strategie vorangehen wollten. Aber er hat einfach niemanden gefunden, außer ja wohlfeilen Bekenntnissen von Luxemburg zum Beispiel auch und von Dänemark, die interessiert sind, aber eben auch abwarten, bis die anderen sich bewegen. Und insofern ist er eigentlich ja heute nicht vorangekommen. Hat auch einen ziemlichen Dämpfer erhalten. Wir haben lange auf ein Statement von Horst Seehofer gewartet. Das war für 15 Uhr angekündigt. Das kam dann gar nicht mehr. Also ich glaube, er wollte sich diese Blöße heute auch gar nicht mehr geben.
Aber normalerweise, wenn es länger dauert als geplant und sich eine für 15 Uhr angesetzte Pressekonferenz immer weiter verschiebt, dann bedeutet das doch in EU-Kreisen meistens, dass da hart und heftig debattiert wird.
Ja, das habe ich auch so gedacht. Also ich habe auch immer noch gehofft, dass da noch eine Lösung zustande kommt. Horst Seehofer hatte ja eigentlich seit dem Juli, seit ich das verfolge, in Helsinki, dann später auf Malta und jetzt eben für Luxemburg angekündigt, dass es da ja eine konkrete Zahl von 12 bis 14 Mitgliedstaaten geben soll, eine Allianz, die er da schmieden wollte, die dann diesen Verteilmechanismus annimmt und entsprechend weiterentwickelt. Aber daraus ist offenbar, ja leider muss man sagen, nichts geworden.
War nicht heute Mittag schon mal zu hören am Rande dieser Konferenz, dass 10 Staaten der EU mitmachen wollten?
Richtig, da war eine Äußerung der Europastaatssekretärin aus Frankreich, Amélie de Montchalin. Die ist davon ausgegangen, dass sich ungefähr 10 Länder beteiligen wollen. Aber sie meinte auch, das müsse noch bestätigt werden. Ziel des Treffens der EU-Innenminister sei auch nicht eine genaue Zahl, sondern eine Dynamik zu schaffen. Und das ist natürlich was ganz anderes als das, was Horst Seehofer bei den letzten Innenministerräten immer angekündigt hat, dass man jetzt mit einer konkreten Allianz von 12 bis 14 Staaten rauskommen möchte, um dann eben auch diesen Verteilmechanismus weiter anzuschieben.
Wie geht es jetzt weiter?
Das ist eine gute Frage. Es soll jetzt ein technisches Treffen geben. Dann im Dezember will man dann nochmal miteinander sprechen. Also ich habe den Eindruck, dass auf jeden Fall jetzt da mal was in Gang gekommen ist. Aber wie konkret es ist, lässt sich momentan nicht wirklich vorhersagen. Es liegt einfach daran, dass die meisten Mitgliedstaaten da so eine Art Mikado wirklich spielen. Also wer sich zuerst bewegt sozusagen, hat verloren, hat dann auch die Verantwortung. Deswegen ist auch heute von Quoten, wie viele nehmen wir auf, wie viele nehmt ihr auf, gar keine Rede mehr. Man muss natürlich in noch dazu sagen, wir reden hier nur von der zentralen Mittelmeerroute, also von Flüchtlingen, die von Libyen aus nach Lampedusa, Italien oder eben nach Malta gelangen. Und das ist eine wesentlich geringere Zahl als das Problem der Flüchtlinge, die wir zum Beispiel eben auf der osteuropäischen Route haben, Stichwort Ägäis.
Da kommen wir gleich noch zu hier in der Sendung. Offenbar ist es jetzt so, dass Horst Seehofer gerade lernt, wie es ist, mit Innenministern über Flüchtlingsfragen zu diskutieren, wie er früher auch einer war. Oder glauben Sie gar nicht an seinen Wandel?
Ja, ich finde das schon interessant. Ich finde es grundsätzlich richtig, dass er jetzt an diesem Thema dranbleibt und dieses Engagement als Grundlage auch sieht für ein großes Ganzes, für eine EU-Migrations-Asylpolitik, die den Namen dann vielleicht auch mal verdient, die dann auch von der neuen Kommission mit Ursula von der Leyen kommen muss. Ich habe mich, wie viele andere, auch über diese vermeintliche Kehrtwende von Seehofer gewundert. Aber im Grunde, wenn man länger drüber nachdenkt, ist es auch keine. Also er betont nur andere Schwerpunkte. Er sagt laut, dass es sich nur um wenige wenige hundert Menschen pro Jahr handelt. Und er sagt auch, Seenotrettung sei eine Selbstverständlichkeit. Klar, das sollte so selbstverständlich eigentlich sein, dass man darüber gar nicht mehr sprechen müsste. Aber er sagt eben weniger laut, dass die private Seenotrettung weiterhin auch ohne Alternative bleibt, weil eben die EU keine staatliche Seenotrettung mehr vornimmt. Er betont auch nicht mehr, dass nach wie vor die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache gelten soll, von der wir ja wissen, dass diese wenig Wert auf Menschenrechte legt und dass es Lager für Flüchtlinge in Libyen gibt, in denen Menschen absolut unmenschlich behandelt werden. Er betont auch nicht, dass Libyen ein Bürgerkriegsland ist, in dem sogar Flüchtlingslager bombardiert werden. Und Seehofer versucht eben eine Koalition zu schmieden, damit das Thema dieser Ad-hoc-Verteilung endlich abgeräumt ist. Das ist ein ganz pragmatischer Ansatz von einem pragmatischen Politiker, mit dem er aber leider eben bis auf diese drei anderen Staaten da sehr alleine dasteht. Da gibt es viele offene Fragen und ich finde irgendwie, Seehofer macht da widersprüchliche Signale, aber ja, soweit sind wir schon. Immerhin gibt es welche.
Alexander Göbel aus unserem Brüsseler Studio, recht herzlichen Dank dorthin. Und genau das hat sich auch Janina Lückhoff gefragt. Hat sich dieser Seehofer eigentlich gewandelt oder ist er sich treu geblieben? Er sagt, er hat sich nicht gewandelt. Was sagt Janina Lückhoff?
Wer den Namen Horst Seehofer im Zusammenhang mit dem Begriff Flüchtlingspolitik hört, dem fallen wohl zuerst einige Zitate ein. Das von der Herrschaft des Unrechts etwa vom Februar 2016. Seehofer prangerte damals Merkels Entscheidung an, die Grenzen nicht zu schließen. Auch dieses Zitat dürfte einem einfallen.
Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
In letzter Zeit sind solche Töne vom Bundesinnenminister kaum noch zu hören. Das mag zum einen daran liegen, dass er nicht mehr CSU-Vorsitzender ist und damit nicht mehr hauptverantwortlich für die Wahlergebnisse seiner Partei. Auch steht gerade keine Landtagswahl in Bayern an. Vor allem dürfte es aber damit zu tun haben, dass die Zahl der Asylbewerber in Deutschland gesunken ist. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2016 haben rund 658.000 Geflüchtete einen Asylantrag gestellt. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres, 2019, waren es 110.000. Das sind weit weniger, als gemäß der sogenannten Obergrenze kommen dürften, für die Seehofer einst so vehement gekämpft hat. Dies gibt Seehofer den Freiraum, seinen Fokus nun von der nationalen auf die europäische Flüchtlingspolitik zu richten, so wie im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart. Für einen EU-weiten Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge setzt er sich ein und es sind vermehrt solche Sätze von ihm zu hören.
Wir haben immer auch mit dem Problem zu tun, dass es akute Notfälle gibt auf hoher See und da glaube ich, haben wir auch die Verpflichtung, Menschen vor dem Ertrinken zu retten.
Viele sehen darin einen neuen Seehofer, einen gewandelten oder gar geläuterten. Tatsächlich aber sind es zwei Seiten einer Medaille bzw. eines Seehofers. Der polternde CSU-Politiker ebenso wie der, der eine humanitäre EU-Flüchtlingspolitik fordert. Die zentrale Rolle der Europäischen Union hat Seehofer schon immer betont, wenngleich nicht so laut wie die Forderung nach einer Obergrenze. So sagte er in einem Interview im August 2017.
Menschen, die zurückgebracht werden oder die dazu angehalten werden sollen, in ihren Herkunftsländern zu bleiben, sage ich noch einmal, denen muss man helfen, auch diesen Staaten. Und man muss vor allem dafür Sorge tragen, dass sie menschenwürdig, human behandelt werden. Das ist doch der Auftrag. Vor allem wäre das ein Auftrag für die Europäische Union.
Tatsächlich kann nur eine gemeinsame europäische Asylpolitik gewährleisten, dass die Flüchtlingszahlen in Deutschland dauerhaft niedrig bleiben. Dessen ist sich auch Seehofer bewusst. Weil sich die EU-Staaten aber seit Jahren nicht auf einen Verteilmechanismus verständigen können, versucht Seehofer es nun mit kleinen Schritten. Eine unverbindliche Vereinbarung, auf freiwilliger Basis, auf 6 Monate befristet und jederzeit kündbar. Dass Deutschland 25% der aus Seenot Geretteten aufnimmt, wie Seehofer es angeboten hat, ist dabei nirgends schriftlich festgehalten. Bislang lag die Zahl der Aufgenommenen darunter. 225 Personen wurden in den vergangenen 14 Monaten an Deutschland überstellt, von insgesamt rund 2000, die im Mittelmeer gerettet wurden.
Also doch nicht ganz so neu, oder doch? Der neue Horst von Innenministern und Außengrenzen, der Tag in H2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt aus der Bibel und beschreibt eine tatsächliche Wandlung, die des Saulus zum Paulus.
Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn gen Damaskus, und er war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias, zu dem sprach der Herr: Ananias, stehe auf und gehe in die Gasse, die da heißt, die Gerade, und frage im Hause des Judas nach einem namens Saul von Tarsus, denn siehe, er betet. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und alsobald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward wieder sehend und stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich.
Der neue Horst von Innenministern und Außengrenzen, der Tag in HR2 Kultur. Wenn der neue Horst dann vielleicht, wie gehört, doch ganz der alte ist, stellt sich umso mehr die Frage, was ihn so umtriebig werden ließ, gerade beim ehemals wenig geliebten Thema Flüchtlinge. Was hat er zum Beispiel in der Türkei gemacht und gewollt? Von dort berichtet Karin Sens.
Horst Seehofer gab gleich zu Beginn seines Besuchs den Ton vor. Er dankte seinem Amtskollegen Süleyman Soylu ausdrücklich für das Engagement der Türkei in der Flüchtlingskrise.
Das ist eine Leistung, die auch in die Welthistorie eingehen wird.
Damit war klar, für Kritik in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte war wenig Platz in den Gesprächen.
Mein primäres Interesse war heute, dies anzusprechen, aber auch zu überlegen, wie können wir den Pakt zwischen Europa und der Türkei stärken, weil dies auch in deutschem Interesse ist. Wenn der Pakt nicht funktioniert, ja, irgendwann werden die Leute dann erscheinen.
Denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht immer wieder damit, die Tore für Flüchtlinge nach Europa zu öffnen. Griechenland wirft ihm vor, das teilweise sogar schon gemacht zu haben. Soylu widersprach. Die Türkei erfüllt alle Verpflichtungen aus dem Abkommen von 2016, und zwar nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch, weil sie das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union unterschrieben hat und dazu steht. Diese Haltung erwarten wir aber auch von der EU. An die 50.000 Menschen sind in diesem Jahr schon über die türkisch-griechische Grenze geflohen, so viele wie seit Inkrafttreten des Abkommens nicht mehr. Seehofer stellte sich an Soylus Seite.
Ich habe nichts zu kritisieren an der Arbeit der Türkei.
In der Delegation ist auch der EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos. Bei ihm hörte sich das dann doch etwas anders an. Es ist dringend nötig, illegale Überfahrten aus der Türkei noch besser ausfindig zu machen und zu verhindern. Er lobte aber auch, wie Ankara mit Athen zusammenarbeitet. Deutschland und die EU stehen in der Flüchtlingskrise intern massiv unter Druck. Daran ließ Seehofer keinen Zweifel.
Wir haben der Bevölkerung versprochen, wir wollen keine Wiederholung des Jahres 2015. Also ich bin sehr daran interessiert, dass wir miteinander arbeiten, miteinander reden und dass wir gemeinsam mit der Europäischen Union die Türkei unterstützen.
Wie? Auch darüber haben Seehofer, Avramopoulos und Soylu in Ankara gesprochen. Wo immer man einen Beitrag leisten könne, sei man bereit, versprach der deutsche Innenminister. Berlin könne die Türkei beispielsweise unterstützen, die Grenzen zu überwachen. Der türkische Innenminister will Seehofer eine Liste geben, was genau man tun könne. Allerdings will er die vorher noch mit Erdogan absprechen. Da dürfte dann auch das Thema Nordsyrien draufstehen. Kommt es zu einer Offensive des Assad-Regimes auf die letzte Rebellenhochburg Idlib, dann könnten weitere Flüchtlinge über die Grenze in die Türkei dringen. Staatspräsident Erdogan hat während der UN-Vollversammlung das Thema Sicherheitszone nochmal angesprochen. Erdogan will sein Land entlasten. In der Sicherheitszone will er Syrer aus der Türkei ansiedeln. Aber das Gebiet östlich des Flusses Euphrat kontrolliert die kurdische YPG. Erdogan droht mit einem Einmarsch. Den sehen viele Länder kritisch, auch Deutschland. Das hat Seehofer Soylu klar gesagt. Was mehr Geld für Flüchtlinge in der Türkei angeht, ist er deutlich offener. Von einem dritten EU-Paket ist die Rede.
Ich werde nach Brüssel fahren und der neuen Kommissionspräsidentin meine Eindrücke hier schildern, damit das sehr schnell angegangen wird. Man kann ja nicht sagen, wir haben einmal ein Programm gemacht im Jahre 2016 und jetzt nehmen die Flüchtlinge weiter zu. Und dann müssen wir auch die Hilfen ausweiten.
Menschenrechtsorganisationen fordern, den Flüchtlingsdeal aufzukündigen. Für Seehofer kommt das nicht in Frage. Die Gespräche darüber gehen weiter.
Karin Sens aus Istanbul über Seehofers Mission in der Türkei. Am Telefon jetzt Gerald Knaus von der European Stability Initiative, die europäische Denkfabrik mit Büros in Berlin, Brüssel, Wien und Istanbul, in der der Plan für den Flüchtlingspakt der Europäischen Union mit der Türkei erdacht worden ist. Guten Tag, Herr Knaus.
Guten Tag.
Die Griechen sagen, der Türkei-Deal funktioniert nicht. Erdogan lasse absichtlich Flüchtlinge nach Griechenland übersetzen. Horst Seehofer hat, wie eben gehört, in dem Beitrag nichts zu kritisieren, will sagen, die Türkei hält sich an das Abkommen. Wer von beiden hat recht?
Also wie so oft ist die Antwort ein bisschen komplizierter, aber tendenziell würde ich mit Herrn Seehofer d'accord gehen. Denn tatsächlich ist es bei dem Abkommen so, dass die Türkei ihre Verpflichtungen bis jetzt erfüllt. Die Schlüsselfrage für die Griechen war immer, ob es gelingen wird, die auf die Inseln kommen, nach schnellen Verfahren und einer Feststellung, wer in der Türkei sicher ist und wer nicht, entweder zurückzuschicken in die Türkei oder auf das griechische Festland zu bringen. Niemand sollte lange auf den Inseln sitzen. Und das ist der Vorgängerregierung in Athen in 3,5 Jahren nicht gelungen. Es wird praktisch niemand zurückgeschickt und die Türken sagen zu Recht, sie sind bereit, Leute zu nehmen, aber wenn die Griechen niemanden zurückschicken, wächst der Anreiz auch für Leute, sich in Boote zu setzen.
Also das heißt, die Griechen machen ihren Job nicht, beziehungsweise die EU macht ihren Job nicht auf den Inseln, auf den griechischen.
Ja, und die Unterscheidung, die Sie getroffen haben, ist entscheidend. Denn die Griechen allein können das auch nicht schaffen. Wir kommen auf das Problem zurück, dass Griechenland pro Kopf die höchste Asylantragszahl hatte in den letzten 2 Jahren in der EU. Und ein relativ neues Asylsystem, das im letzten Jahr 36.000 Entscheidungen getroffen hat, 3-mal mehr als Spanien. Aber trotzdem gibt es 70.000 unbeantwortete Asylanträge. Wenn man also hier auf den griechischen Inseln etwas machen will, dann braucht es eine gemeinsame Anstrengung von einer Gruppe von Ländern mit Asylsystemen, die Kompetenz, Erfahrung und auch Ressourcen haben, die gemeinsam mit den Griechen so schnell es geht einen Plan entwickeln. Nur so lässt sich das Abkommen retten und ein schrecklicher Winter auf den Inseln, am Festland und auch auf dem Balkan vielleicht noch abwenden.
Da war der deutsche Innenminister Horst Seehofer ja auch in Athen und hat Hilfe angeboten in diese Richtung. Aber noch mal der Blick zurück in die Türkei. Wie sicher oder wie wackelig ist denn das Abkommen dort? Weshalb droht Erdogan immer wieder mal mit Grenzöffnungen? Geht es da um Geld?
Also es geht ganz sicher auch um Geld, es geht auch um eine Profilierung. Vergessen wir nicht, dass Erdogan politisch und wirtschaftlich unter Druck geraten ist in den letzten Monaten. Er hat bei Bürgermeisterwahl in Istanbul verloren, sein Rat wurde nicht angenommen. Und in dieser Istanbul-Wahl spielte die Frage der Syrer eine große Rolle, denn der am Ende erfolgreiche Kandidat der Opposition, der jetzt Bürgermeister ist, hat darüber gesprochen im ganzen Wahlkampf, dass es zu viele Syrer in Istanbul gibt und dass da die Regierung Erdogan schuld daran ist. Und jetzt versucht Erdogan abzulenken, das ist normal. Und er weiß auch, wenn er droht, dann kommen die Europäer und bieten ihm etwas an. Allerdings muss man dazu sagen, dass das, was er hier androht, bis jetzt nicht passiert ist. Es sind in diesem Jahr kaum Syrer in Boote gestiegen. Und die Türkei ist, und das muss man dazu sagen, sonst versteht man das nicht, immer noch das Land mit den meisten Flüchtlingen in der Welt und laut UNHCR auch im letzten Jahr das Land auf der Welt, wo die Zahl der Flüchtlinge am meisten gewachsen ist, nämlich nochmal 200.000 mehr. Und ein Großteil dieses Zuwachses sind einfach die Kinder der Syrer, die in der Türkei geboren werden. Und die Forderung der Türken, dass die EU hier weiterhin hilft, ist eine legitime Forderung, denn das Geld soll ja Flüchtlingen helfen mit Sozialhilfe, medizinischer Versorgung und Bildung für die Kinder.
Bei über 3 Millionen Flüchtlingen in der Türkei.
Ja, 3,6 Millionen Syrer und dann noch einmal ein paar hunderttausend andere.
Der deutsche Innenminister ist ja derzeit aktiver denn je in Sachen Flüchtlingen unterwegs in Ankara und in Athen, davor in Malta und heute in Luxemburg. Das Thema jetzt mal aus deutscher Sicht scheint von neuer Brisanz zu sein. Liegt das erstens an der unaufgeklärten Aufnahme von aus Seenot Geretteten, die ja peinlich ist, wenn das immer da so ein Geschacher gibt, an der Zunahme der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, von der wir es eben schon hatten, oder, dritter Punkt, an der Angst vor dem türkischen Einmarsch in Syrien, der ja neue Flüchtlinge generieren könnte?
Also ich glaube, die Angst oder die Nervosität in Berlin ergibt sich vor allem aus dem Gefühl, dass die grundlegenden Probleme nirgendwo gelöst wurden, obwohl die Zahl der ankommenden Flüchtlinge im Vergleich zu vor 3 Jahren dramatisch gefallen ist. Im zentralen Mittelmeer haben sich in diesem Jahr nur sehr wenige Leute in Boote gesetzt, aber bei jeder Seenotrettung, auch wenn es nur einige hundert im Monat sind, die gerettet wurden von den privaten Rettern, hatten wir dieses unwürdige diplomatische Schachern auf höchster Ebene und die Suche nach Häfen. Und dass das absurd ist und unmenschlich und auch politisch kontraproduktiv, weil es den Populisten wie Salvini in Italien eine Chance bot, sich zu profilieren als Verteidiger Italiens, das hat auch die deutsche Politik erkannt. Jetzt haben wir eine neue Koalition in Rom. Und es ist absolut im europäischen und deutschen Interesse, zu zeigen, dass es Alternativen gibt zu Salvinis Politik, dass man menschlich agieren kann, dass man Seenotretter für das, was sie tun, nicht bestraft, sondern ehrt und auch unterstützt, dass man Leute aufnimmt, dass man aber, und das ist jetzt entscheidend, den zweiten Schritt auch macht und dafür sorgt, dass die, die gerettet werden und keinen Schutz in der EU brauchen, auch schnell wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden können. Und daran muss die deutsche Politik mit Nachdruck arbeiten, zusammen mit anderen europäischen Partnern, denn das hat in den letzten Jahren überhaupt nicht geklappt. Und ohne diesen Schritt, also ohne das Zurückschicken von denen, die sich auf den Weg nach Libyen und aufs Meer machen, würde die Zahl der Leute auch in Zukunft zu hoch bleiben. Also ich hoffe, Herr Seehofer wird in den nächsten Wochen noch sehr viel mehr unterwegs sein, um so eine Koalition für menschliche Kontrolle an unseren Grenzen zu schmieden.
Und ich muss trotzdem nochmal zurückkommen. Was passiert, wenn die Türkei, wie angekündigt, in Syrien einmarschiert zum dritten Mal? Dann gibt es doch neue Flüchtlinge, oder?
Also das ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Meine Kollegin war erst vor kurzem in der Türkei, im Grenzgebiet zu Syrien. Und da ist es nun schon so, dass viele der großen Flüchtlingslager mittlerweile fast leer sind. Es sieht fast so aus, als würde sich die Türkei auch darauf vorbereiten, dass hier wieder mehr Menschen kommen. Nicht nur aufgrund des Einmarsches, sondern auch aufgrund der anhaltenden Kämpfe nahe an der türkischen Grenze bei Idlib. Letztlich fürchte ich, damit alles nur noch schlimmer wird. Aber eines ist sicher, die türkische Idee hier, Territorium zu erobern, um dann womöglich syrische Flüchtlinge dorthin zu bringen, die wird sich ziemlich sicher nicht als realistisch erweisen.
Gerald Knaus von der European Stability Initiative, der Denkfabrik, die den Flüchtlingspakt der Europäischen Union mit der Türkei ausgearbeitet hat. Der neue Horst von Innenministern und Außengrenzen, der Tag in HR2 Kultur. Hier geht es weiter mit einer neuen Wandlungsgeschichte, auch wieder aus der Bibel.
Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach, und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du genauso.
Vergangenen Freitag hat die Stadt Palermo ein Zeichen gesetzt. Sie hat den Vorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland für sein Engagement für die Seenotrettung und gegen die Kriminalisierung der Retter mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt geehrt. Anlass für Heinrich Bedford Strom und Leo Luca Orlando, den Bürgermeister Palermos, noch einmal auf die Misere der Seenotrettung im Flüchtlingsmeer hinzuweisen. An der hat sich nämlich auch mit der neuen Regierung in Italien nichts geändert. Aus Palermo, Tilman Kleinjung.
Seit 90 Tagen liegt das Schiff der Sea-Watch im Hafen von Licata auf Sizilien, beschlagnahmt von den italienischen Behörden unmittelbar nachdem Kapitänin Carola Rackete mit 40 Flüchtlingen an Bord und gegen den ausdrücklichen Willen des italienischen Innenministers in Lampedusa gelandet war. Seitdem warten Maschinist Sören Moje und die Crewmitglieder auf ihren nächsten Einsatz.
Es sind kaum Schiffe im Einsatz. Letzte Woche war wieder gar kein Schiff im Einsatz. Es sind Boote unterwegs, die illegal zurückverschleppt werden nach Libyen oder schlimmer eben untergehen. Viele Menschen dort ertrinken. Es sind in diesem Jahr über 1000 Menschen schon wieder ertrunken im Mittelmeer. Das kann so ja nicht sein.
Angesichts der Dringlichkeit der Rettung von Menschenleben auf See hoffen wir auf die Freigabe aller beschlagnahmten oder festgehaltenen Rettungsschiffe. So steht es in dem neuen Palermo-Appell, den der Bürgermeister von Palermo und der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche an die Europäische Union richten. Auch Sören Moje und andere Sea-Watch-Crew-Mitglieder waren dabei, als Leo Luca Orlando und Heinrich Bedford Strom im Rathaussaal von Palermo ihren Forderungskatalog vorgetragen haben.
Seenotrettung ist eine staatliche Aufgabe, die durch die europäischen Regierungen wahrgenommen werden muss. Wir fordern daher die sofortige Wiederaufnahme der staatlichen Seenotrettung im Mittelmeer.
Außerdem sei die Kriminalisierung und Behinderung der zivilen Seenotrettung sofort zu beenden, fordern Bedford Strom und Orlando. Der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland hat vor wenigen Wochen beschlossen, gemeinsam mit anderen Organisationen ein weiteres Rettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken.
Die Alternative, wenn man nicht rettet, ist schlicht und einfach, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Es kann nicht sein, dass man einen Ansatz verfolgt, nachdem die Rettung von Menschenleben verhindert wird, aus Abschreckungsgründen.
Innerhalb und außerhalb der Kirche ist dieses Vorhaben allerdings umstritten. Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn nichtstaatliche Organisationen das übernehmen, sagte zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner. Die Crewmitglieder des deutschen Rettungsschiffs Sea-Watch begrüßen dagegen das Engagement der Kirche. Sea-Watch-Sprecher Chris Krodotzki.
Wir sind super froh, dass die EKD diesen Appell gehört hat und jetzt tatsächlich da auch Schritte in die Richtung unternimmt. Jedes Schiff wird auf dem Mittelmeer gebraucht und je größer der Rückhalt da in der Zivilgesellschaft durch Kirchen, durch Vereine, durch Verbände, durch die Bewegung auf der Straße, desto besser für die Menschen im Mittelmeer, die da nach wie vor in Seenot geraten.
Im Juni hatte der bayerische Landesbischof zum ersten Mal Kontakt zur Sea-Watch aufgenommen und die Crew auf Sizilien getroffen. Auch mit dem Bürgermeister von Palermo verbindet ihn seitdem das Engagement für offene Häfen und gegen eine Kriminalisierung der Seenotretter. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Leo Luca Orlando auf dem Kirchentag in Dortmund kam auch die Idee auf, dass die EKD sich mit einem eigenen Schiff an der Seenotrettung im Mittelmeer beteiligen soll.
La tragedia umanitaria del Mediterraneo.
Die humanitäre Tragödie im Mittelmeer als Ergebnis von Egoismus und Gleichgültigkeit zwingt uns, Mund, Augen und Ohren zu öffnen. Sie zwingt uns also, bessere Menschen zu werden.
Leo Luca Orlando, der Bürgermeister von Palermo, im Beitrag von Tilman Kleinjung. Die jüngste Meldung zur Seenotrettung stammt von heute. Das Montagnacht vor Lampedusa gekenterte Boot hat wohl 17 Menschen das Leben gekostet. 13 Menschen konnten von der italienischen Küstenwacht gerettet werden. Klaus-Peter Reisch ist bekannt geworden als Skipper der Lifeline, der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline, ist aber auch schon für die bayerische Hilfsorganisation SeaEye im Mittelmeer unterwegs gewesen. Und wie so viele private Seenotretter genau der Kriminalisierung ausgesetzt, gegen die sich der eben geehrte EKD-Vorsitzende engagiert. Guten Tag, Herr Reisch.
Ja, guten Tag, Herr Schwinn.
Ihr Schiff wurde in Malta beschlagnahmt, weil es angeblich nicht korrekt registriert sei. Das ist 2018 geschehen. Seitdem wird prozessiert. Da droht Ihnen eine Strafe oder ein Jahr Haft. Außerdem liegt Ihnen jetzt, haben Sie mir vorhin erzählt, ein Strafbefehl über 300.000 Euro vor, den Sie bezahlen sollen. Warum?
Ja, ich bin ja mit meinem eigenen Schiff, der Eleonore, unterwegs gewesen zu einer Dokumentationsmission und wir haben, wie es halt so kommen musste, dann ein Schlauchboot gerettet, in dem 104 Personen gesessen sind und nachdem wir 8 Tage und 8 Nächte unterwegs waren, völlig sinnlos, weil die Menschen kommen sowieso irgendwo an Land, kann man sie ja gleich an Land lassen, bin ich dann in der Sturmnacht nach Lampedusa eingelaufen, entgegen dem Dekret von Herrn Salvini gegen mich. Und dafür habe ich nun die Rechnung präsentiert bekommen. Das Retten von 104 Menschen soll mich jetzt 300.000 Euro kosten.
Das heißt, Sie waren eigentlich mit einem Sportboot unterwegs und wollten schauen, was die libysche Küstenwache wirklich macht.
Unter anderem, ja, ja, genau.
Das heißt aber auch, das Dekret, das der damalige italienische Innenminister Salvini erlassen hat und das das Einlaufen in italienische Gewässer für Seenotretter unter Strafe stellt, das ist immer noch in Kraft.
Offensichtlich ja. Also ich habe natürlich jetzt hier die Rechtsanwälte bemüht, um zu versuchen, dieses Dekret vom Tisch zu kriegen. Aber man muss schauen, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt noch 30 Tage Zeit, diese 300.000 Euro an den italienischen Staat zu bezahlen.
Haben Sie 300.000 Euro auf der Kante?
Für diesen Zweck sicher nicht.
Die ganze Auseinandersetzung basiert auf einer Unklarheit im Seerecht. Da sind Sie als Kapitän, als Skipper einerseits verpflichtet, in Seenot geratene Menschen zu retten und sie dann in einen sicheren Hafen zu bringen. Das steht da so. Die Anlegerstaaten der Meere sind zwar auch zur Seenotrettung verpflichtet, nicht aber dazu, Schiffe mit Geretteten anlegen zu lassen. Was macht man als Schiffsführer in einer solchen Situation?
Ich meine, zuerst wird man mal verhandeln, das habe ich ja auch getan, das ist ganz klar. Und in dieser Fall hat die besondere Pikanterie, dass ja bereits nach 3 Tagen festgestanden ist, in welche Länder Europas diese Menschen kommen werden. Und man hat mir dann signalisiert, dass es einzig und allein daran liegt, dass Salvini die Hafen, die Häfen nicht öffnet, damit ich sozusagen in einen sicheren Hafen fahren kann und die Menschen an Land bringen. Aber irgendwann ist halt auf diesem Schiff dann auch mal ein Ende der Situation erreicht. Und es war bei mir so, dass ja ein schweres Gewitter mit Hagel übers Schiff gezogen ist und alle Leute waren nass. Und dann muss ich einfach, um das Leben der Menschen nicht zu gefährden, einen Hafen anlaufen. Und dieses Gerede, ich könnte ja, das hat man mir auch schriftlich gegeben, ich könnte ja nach Hamburg fahren, wo das Schiff registriert ist, ist ja völliger Blödsinn. Ich meine, da müsste ich ungefähr 8000 Kilometer um ganz Europa rumfahren. Also man muss dann als Kapitän auch einfach Schluss machen und sagen, so, jetzt wird es gefährlich für die Leute. Und das war ja nach dieser Zeit tatsächlich so. Das kann man auch in dem Medical Report unseres Mediziners nachlesen. Es war höchste Zeit, hier dieses unsägliche Dahinhalten zu beenden. Und dann muss man reagieren und den Notstand ausrufen und einfach in den Hafen reinfahren. Es ist egal, kostet es, was es wolle in dem Fall.
Nun setzt sich der deutsche Innenminister Horst Seehofer seit einiger Zeit aktiv dafür ein, das ist ja auch der Grund für unsere Sendung heute, dass es eine Regelung für die Aufnahme von Flüchtlingen gibt, die aus Seenot gerettet werden. Sein Vorschlag, Deutschland soll generell ein Viertel aufnehmen. Er hat heute, das ist die Meldung des Tages, keine anderen gefunden, wirklich mitzumachen, außer den Franzosen. Malta und Italien sind sowieso schon im Boot. Wäre das aber, wenn es das gäbe, eine gute Lösung aus Ihrer Sicht?
Ja, selbstverständlich wäre es eine gute Lösung. Ich meine, Europa ist an den Fluchtursachen dieser Menschen ja maßgeblich beteiligt und dann muss Europa auch mit den Folgen leben. Ich finde es toll, dass Herr Seehofer sich jetzt hier so engagiert. Wir haben ja damals ein Gespräch geführt in Berlin und vielleicht habe ich ein kleines Mosaiksteinchen beitragen können, um seine Meinung zu ändern. Es kann nicht sein, dass die Europäische Union hier so gänzlich versagt und lieber zuschaut als Friedensnobelpreisträger, wohlgemerkt einfach zuschaut, wie diese Menschen dort draußen untergehen.
Eine Regelung für die Aufnahme von Flüchtlingen beendet aber noch nicht die schon laufende Kriminalisierung der Helfer, also zum Beispiel auch Ihre. Nun sind Sie ein paar Mal mit Hilfsschiffen unterwegs gewesen und haben tatsächlich auch viele Menschen retten können. Allein mit der Lifeline waren es 230, dann mit Ihrem eigenen Schiff nochmal etwas über 100. Dann sind Sie mehrfach für Ihre Hilfsaktionen ausgezeichnet worden und am Ende werden Sie behandelt wie ein Krimineller. Was wiegt schwerer, wenn Sie das für sich persönlich emotional abwägen?
Also ganz, ganz wichtig ist natürlich, man hat Menschenleben gerettet. Das ist alles, um was es geht. Diese Kriminalisierung ist natürlich ein großes Thema. Ich meine, ich kriege dann auch manchmal wilde E-Mails und es endet dann auch darin, dass ich eine Morddrohung hatte, die dann zu der Gelegenheit eines Vortrages in Veithöchheim in der Nähe von Würzburg ausgesprochen wurde. Da bin ich dann mit Polizeischutz gewesen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es findet ein Vortrag in einer Schule statt unter Polizeischutz. Soweit geht es ja zum Teil. Aber ich glaube, da muss man sich dann auch ein Stück weit freimachen davon. Es geht letztlich darum, dass man Menschen das Leben rettet. Nicht mehr und nicht weniger. Man muss ja auch nochmal sehen, Seit Juli 2018 sind 225 der aus Seenot geretteten Menschen nach Deutschland gekommen. Also in einem Vierteljahr 225 Leute. Also die sollte man in Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern doch schon integrieren können.
Klaus-Peter Reisch, aber Ihr eigenes Boot ist jetzt erstmal weg, oder?
Ja, das ist jetzt beschlagnahmt und liegt in Pozzallo. Das ist der Hafen, wo wir auch die Menschen an Land gebracht haben. Und auch hier haben wir jetzt Einspruch erhoben und wollen schauen, dass wir das Schiff natürlich schnellstmöglich wieder frei bekommen. Es wird ja dringend gebraucht, wie man an diesen schrecklichen Meldungen ablesen kann.
Klaus-Peter Reisch, der Skipper, der die Lifeline und dann die Eleonore in die Häfen gefahren hat. Recht herzlichen Dank. Der neue Horst von Innenministern und Außengrenzen, der Tag in HR2 Kultur. Hier noch einmal ein Zitat aus der Bibel vom zum Paulus gewandelten Saulus in diesem Fall, aus dessen ersten Korintherbrief, das Hohelied der Liebe.
Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Weil die Realität leider anders funktioniert als Paulus' Hohelied der Liebe, hier noch einmal ein kleiner Rückblick auf das, was im Nachhinein Flüchtlingskrise genannt wurde. Eine kleine Chronologie von 2015 bis heute.
2015.
Etwa 1 Million Menschen flüchten in diesem Jahr nach Deutschland. Sie kommen vor allem aus Syrien, wo Bürgerkrieg herrscht. Im August 2015 sagt Kanzlerin Angela Merkel auf einer Pressekonferenz den Satz, der das Jahr nachhaltig prägt. Wir schaffen das. Wenig später, im September, entscheidet die Kanzlerin, die Grenzen offen zu lassen, als immer mehr schutzsuchende Menschen von Ungarn aus nach Österreich und Deutschland drängen. Horst Seehofer, damals für die CSU Ministerpräsident in Bayern, kritisiert die Entscheidung der Kanzlerin. Seine Partei schlägt vor, für die kommenden Jahre eine Obergrenze für Flüchtlinge einzuführen.
2016.
Anfang des Jahres wird die Forderung der CSU konkret. Nicht mehr als 200.000 Menschen soll Deutschland im Jahr aufnehmen. Die Obergrenze entwickelt sich zum Streitpunkt in der Union und wird damit zur Belastungsprobe für die Bundesregierung. Eine starre Obergrenze lehnt die CDU ab. 2016 stellen mehr als 720.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag, so viele wie nie zuvor.
2017.
Das Thema Migration bestimmt den Bundestagswahlkampf. Die CSU macht die Obergrenze zur Bedingung für eine erneute Regierungsbeteiligung. Im Wahlprogramm der Union kommt sie dann aber nicht vor. Die AfD erzielt mit einer kritischen Haltung zur Zuwanderung 12,6% der Stimmen. Nach der Bundestagswahl beginnt eine schleppende, monatelange Phase der Regierungsbildung.
2018.
Im Februar einigen sich CDU, CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag. Darin ist die Rede von einem Korridor. 180 bis maximal 220.000 Menschen solle Deutschland im Jahr aufnehmen. Ende des Jahres 2018 steht fest, die Zahl der Asylanträge blieb mit etwa 185.000 am unteren Ende des von den Regierungsparteien festgelegten Korridors. Längst dominieren andere Themen die Debatte über die Zuwanderung. Innenminister Seehofer stellt seinen Masterplan Migration vor. Streit gibt es vor allem über die Frage, ob Flüchtlinge, die bereits in anderen EU-Staaten registriert sind, direkt an der Grenze abgewiesen werden dürfen. Die CDU ist damit nicht einverstanden. Wieder droht der Streit in der Union zu eskalieren, gar die Regierung zu zerbrechen.
2019.
Europaweit diskutieren Regierungen und Parteien über die Frage, wer Menschen aufnimmt, die beim Versuch, über den Seeweg nach Europa zu kommen, aus Seenot gerettet werden. Ein informelles Treffen der Innenminister der EU in Helsinki bleibt ohne Ergebnis. Malta, Frankreich, Italien und Deutschland erzielen im September eine Grundsatzlösung, die für das zentrale Mittelmeer gilt. Die beteiligten Staaten werben darum, dass sich weitere Länder an der Übergangslösung beteiligen. Bundesinnenminister Seehofer stellt in Aussicht, ein Viertel der sogenannten Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Es zeigt sich ein ungewöhnliches Bild. SPD und Grüne loben den Vorstoß Seehofers. Aus Reihen der AfD, FDP und der Union kommt dagegen Kritik.
Sebastian Schreiber war das mit einer kurzen Chronologie der jüngsten deutschen Flüchtlingspolitik, die dann eben doch zeigt, dass sich dieser Horst Seehofer irgendwie gewandelt hat in den vergangenen Jahren und vor allem in den letzten Monaten. Herbert Brücker, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Bamberg und Leiter des Forschungsbereichs Migration und Integration des IAB, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Lassen Sie uns am Ende der Sendung dann endlich mal zu denen kommen, um die es eigentlich geht in der ganzen Debatte zu den Flüchtlingen. Wir haben in Deutschland derzeit rund 1,8 Millionen Geflüchtete aufgenommen. Vor 2015 waren es 700.000, sind also noch einmal 1,1 Millionen hinzugekommen. Wissen wir auch, wie viele dieser Menschen wahrscheinlich dauerhaft hierbleiben werden?
Ja, wir gehen davon aus, dass etwa 75% einen Schutzstatus haben, also in der einen oder anderen Form als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, Asylberechtigte. Und die übergroße Mehrheit von denen wird dauerhaft in.
Jetzt ist das Telefon kaputt gegangen, oder? Hören Sie mich noch? Nein, wir versuchen das gerade gleich nochmal anzuwählen. Ich sage schon mal die Zahlen vielleicht, weil ich die auch vorher schon recherchiert hatte. 75% haben einen Schutzstatus, 20% sind noch im Verfahren, 11% sind abgelehnt worden. Und die Frage wäre jetzt, wissen wir auch tatsächlich, wenn wir schon mit jemandem vom IAB reden, also vom Institut für das vom Institut IAB in Nürnberg, wie die Migranten in den Arbeitsmarkt integrierbar sind und mit welchen Bildungsvoraussetzungen sie hier ankommen. Wir versuchen jetzt gerade noch mal Professor Brücker zu erreichen und dann können wir ihm diese Frage stellen. Ich warte mal kurz, ob er noch da ist oder ob wir das in dieser Sendung heute nicht mehr schaffen. Herr Professor Brücker? Nein, ist noch nicht da und antwortet jetzt auch weiter nicht mehr. Dann sage ich mal, was eigentlich vielleicht was er mir jetzt gesagt hätte. Wir wissen, dass viele Menschen, die hierher gekommen sind, sich tatsächlich aktiv für Deutschland entschieden haben. Das ist ja immer mal auch wieder gesagt worden, dass diese Menschen sich wirklich auch gerade bis nach Deutschland durchschlagen wollten. Herr Professor Brücker, wir sind wieder da und wir können es gerade an dieser Stelle lassen. Sie haben das in einer Studie untersucht und herausgefunden, dass die Migranten eben sich bewusst für Deutschland entschieden haben. Spricht das dafür, dass sie auch hier bleiben wollen?
Ja, also wenn wir sie fragen, dann sagen etwa 85%, dass sie gerne in Deutschland bleiben wollen. Der wichtigste Grund nach ihren Angaben ist der Respekt vor Menschenrechten. Also sie fühlen sich hier sicher, sie bekommen hier Schutz. Und interessanterweise schätzen wir auch das deutsche Bildungssystem sehr. Also die Menschen, die hier ankommen, sind offensichtlich sehr bildungsaffin. Das hat uns selber ein bisschen überrascht.
Obwohl doch immer wieder gesagt wird, dass ganz, ganz viele von denen gar keine Ausbildung haben, die hierher kommen.
Ja, so, man muss differenzieren. Die Schulbildung ist gar nicht so schlecht. Wir haben 40%, die weiterführende Schulen besucht haben, also vergleichbar mit Gymnasien und Realschulen. Allerdings auch 25%, die keine oder nur eine Grundschule besucht haben. Wo es hängt, ist bei der beruflichen Ausbildung. Da haben wir ganz geringe Anteile von 6-8%. Und bei den Hochschulabschlüssen mit 12%, 18% haben wenigstens ein Studium begonnen. Und viele von den Geflüchteten wissen, dass das ein Problem ist und wollen deshalb zumindest längerfristig hier noch Bildungsabschlüsse nachholen.
Und das gewähren wir auch. Also das können die Leute, die einen Schutzstatus hier haben, dann auch machen?
Es ist schwierig. Also im Grundsatz ist es natürlich möglich. Es gibt auch Finanzierungsmöglichkeiten, aber es fehlt an Propedeutika für die Vorbereitung auf die Ausbildung. Gerade in den Berufsschulen haben wir sehr große Probleme. Ähnliches gilt für das Studium, sodass bisher die Anteile, die eine Ausbildung machen, ein Studium machen, mit etwa 10% noch relativ gering sind. Größere Fortschritte haben wir bei der Sprachentwicklung. Also wir haben jetzt also mehr als 80%, die wenigstens einen Sprachkurs besucht haben und weit über 50%, die Integrationskurse besucht haben. Und man kann heute sagen, dass ein gutes Drittel bis 40% gut oder sehr gut Deutsch spricht.
Das hört sich jetzt ziemlich gut an. Wenn ich aber jetzt, wie gesagt, schon mit jemandem vom IAB, also dem Institut für Arbeitsmarktforschung und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit spreche, wie sieht's denn aus mit der Eingliederung in den Arbeitsmarkt?
Ja, auch da machen wir eigentlich erhebliche Fortschritte. Aber nach den letzten Zahlen, die wir haben vom Juli 2019, sind knapp 38% beschäftigt und davon wiederum deutlich über 80% sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Nicht jeder von denen kann seinen Lebensunterhalt bestreiten, aber doch die überwiegende Mehrheit davon. Und das ist insgesamt etwas schneller als bei der Integration von Flüchtlingen der Vergangenheit, etwa nach den Jugoslawienkriegen.
Also das wären doch eigentlich gute Nachrichten, die man mal ein bisschen breit treten könnte. Davon hört man eigentlich gar nichts.
Ja, also wir versuchen das breit zu treten. Also ich würde auch sagen, das Glas ist mindestens halb voll.
Was ist mit den Abgelehnten? Können wir aus deren Herkunft etwas schließen? Gerald Knaus hat vorhin gesagt, den Migranten aus den Herkunftsländern, die nicht aufgenommen werden hier, die gar keine Chance haben, hier Asyl oder einen Schutzstatus zu bekommen, müssten wir das klar machen, damit sie sich gar nicht erst auf den Weg machen.
Da ist natürlich was dran. Also der Anteil ist eigentlich relativ gering. Also es geht um 200.000 Menschen, die abgelehnt worden sind. Die kommen überwiegend entweder aus Afghanistan oder aber einigen nordafrikanischen Ländern. Man muss aber sehen, dass eben die große Mehrheit, die in dieser Phase 2015 gekommen sind, als die Grenzen relativ offen waren, tatsächlich legitime Schutzansprüche hat. Und darum kann man aber nicht sagen, dass diese Menschen, dass man die abschrecken soll. Aber natürlich kann ein Asylsystem nur funktionieren, wenn man auch deutlich macht, dass hier nur bleiben kann, wer tatsächlich einen Schutzanspruch hat.
Gut, und diejenigen, die den Schutzanspruch jetzt haben, 75% derer, die gekommen sind, haben Sie vorhin gesagt, diejenigen müssen wir integrieren. Denn die haben, das haben Sie ja auch erforscht, das Bedürfnis, länger hier zu bleiben. Die wollen hier bleiben. Was ist das für eine Aufgabe? Und werden wir der schon jetzt gerecht, so wie wir der Integration in die deutsche Sprache vielleicht gerecht werden?
Teils, teils. Also so, wir haben zu spät mit der Integration begonnen. Also auch bei der Sprache gibt es Probleme. Wir haben damit nicht gleich am Anfang begonnen, sondern im Regelfall erst nach Abschluss der Asylverfahren. Die Asylverfahren haben am Anfang viel zu lange gedauert. Das ist alles besser geworden, also das geht heute wesentlich schneller. Und nach dem Abschluss der Asylverfahren, die Sprache, dann beginnen arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Da kommen wir jetzt mit der Arbeitsmarktintegration voran, stehen aber bei weitem noch nicht da, wo wir stehen wollen. Also wir müssen mittelfristig dahin kommen, dass etwa 60% arbeiten und nicht 40%. Was wir auch eben bisher nicht gehoben haben, ist das Bildungspotenzial, was wie gesagt hoch ist. Weil wenn die Menschen jetzt dauerhaft in Helfertätigkeiten arbeiten, ist es natürlich für viele auch nicht befriedigend. Ja, sie sollten ja auch die Möglichkeit haben, im Arbeitsmarkt aufzusteigen. Und das ist in Deutschland nur möglich, wenn man Bildungsabschlüsse hat.
Wäre auch eine hübsche Aufgabe für den Integrationsminister Seehofer. Herbert Brücker, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Bamberg und Leiter des Forschungsbereichs Migration und Integration des IAB, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Vielen Dank. Neuhorst, Innenminister und Außengrenzen. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns natürlich bis dahin nachhören. Das machen Sie wie immer entweder bei hr2.de oder Sie machen das in der ARD Audio App. Dort finden Sie uns als der Tag, und zwar der von hr2 Kultur, das Original. Bis morgen. Tschüss.